Und heute Morgen bei der Pressekonferenz hat die FDP eine Gegendemo angemeldet.
Aha.
Ja, sie waren mit neun Leuten und einem Transparenten. Die FDP in Berlin hat nicht mehr das Geld, neue Transpis zu drucken und hatte von 2018 ein Transparent Bauen statt Klauen drauf und waren mit 8 kleinen Hansens, also anscheinend der ganze Landesverband von dieser Kleinstpartei.
Herzlich willkommen bei Jacobin Weekly. Ich bin Lauren Ballhorn, Chefredakteur von Jacobin und auch der Host von diesem Podcast, den wir diese Woche nicht bei mir im Schlafzimmer aufnehmen, sondern heute direkt im Studio. Und wir tun das, weil wir auch ein besonders brisantes und aktuelles Thema zu besprechen haben. Nämlich, heute früh hat das Bündnis Deutsche Wohnen enteignen angekündigt, nicht nur angekündigt, sondern tatsächlich einen Gesetzentwurf zur Vergesellschaftung vorgelegt, dass sie nächstes Jahr für einen zweiten Volksentscheid den BerlinerInnen und Berliner zur Abstimmung präsentieren möchten. Die Berliner, die uns zuhören, werden die Geschichte wahrscheinlich schon ein bisschen kennen, aber vielleicht für unsere ZuhörerInnen und Zuhörer im Rest der Bundesrepublik und vielleicht auch Österreich. Vor 4 Jahren gipfelte ein langjähriger Kampf der Berliner Mietenbewegung für die Wiedervergesellschaftung große Immobilienkonzerne, die in den vergangenen Jahrzehnten Hunderttausende an Wohnungen von der Stadt für ein Appel und ein Ei sozusagen gekauft haben und seitdem für ganz, ganz viel Geld wiedervermieten an die arbeitende Bevölkerung dieser Stadt. Der Wohnungsmarkt ist unmöglich geworden und deshalb haben Millionen oder über 1 Million Berliner 21 gesagt, ja, das wollen wir. Wir wollen unsere Wohnungen zurück. Doch seitdem bremst die Landesregierung aus. Es wurde eine Kommission eingerichtet. Ähnlich wie vor 100 Jahren nach der Novemberrevolution hat diese Kommission hin und her diskutiert, Papiere geschrieben, ohne dass irgendetwas passiert ist. Weshalb heute die Bewegung gesagt hat, uns reicht es, wir machen weiter. Und darüber sprechen wir gleich mit meinem heutigen Gast, einer der vielen Sprechern von Deutsche Wohnung und Enteignen, Justus Henze. Justus, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Also, lass uns direkt bei der Neuigkeit sozusagen anfangen. Es gab heute früh eine Pressekonferenz. Du hast da auch gesprochen, meines Wissens. Aber es werden sicherlich nicht alle die Pressekonferenz gesehen haben. Also, brieft uns kurz. Was ist jetzt der Stand?
Der Stand ist eine sehr erfreuliche Neuigkeit. Wir haben nach 2 Jahren Arbeiten dieses Gesetz fertiggestellt. Es ist der Gesetzesentwurf für das historisch erste Gesetz, mit dem wir Artikel 15 des Grundgesetzes, den Paragraphen zur Vergesellschaftung im Grundgesetz, erstmals anwenden können. Wir haben an diesem Gesetz 2 Jahre gearbeitet, auf den Tag auch genau 2 Jahre fast. Also wir haben vor genau 2 Jahren zum Jahrestag 2023 angekündigt, dass wir nicht mehr warten werden auf die Berliner Landesregierung. Dazu vielleicht später nochmal mehr. Und haben gesagt, wir arbeiten jetzt selber an diesem Gesetz. Das ist natürlich erstmal ein größeres Unterfangen und eine anstrengende Aufgabe. Einerseits, weil es gibt keine historischen Vorbilder, es gibt so ein Gesetz nicht. Es gibt natürlich, wie du meintest, diesen Abschlussbericht der Expertenkommission. Es gibt ganz, ganz viel Arbeit, die in den letzten Jahren von Wissenschaftlern, aber auch Aktivistinnen da reingeflossen sind. Aber es gibt es sowas nicht. Und deswegen freuen wir uns wirklich immens und haben heute Morgen die Sektkorken nach der Pressekonferenz knallen lassen, dieses Gesetz vorstellen zu können. Es ist der erste Entwurf. Das ist jetzt auch ein bisschen dünn. Da kommen noch 120 Seiten Begründungen mit dran. Die haben wir jetzt aus Papierspargründen nicht mit ausgedruckt für heute Morgen. Wir haben diesen ersten Entwurf vorgestellt. Der ist schon sehr, sehr, sehr gut. Dieses Gesetz regelt alles, was es braucht zur Vergesellschaftung. Also es ist eine umfassende Vorlage, ein umfassender Entwurf. Wir haben auf alle komplizierten Rechtsfragen, die zu klären sind, bei der Anwendung von Artikel 15 erstmalig, bei der Anwendung von Vergesellschaftung im Immobiliensektor, auf all diese Fragen haben wir überzeugende Antworten gefunden und dachten uns, jetzt gehen wir damit raus. An diesem Tag, an unserem Geburtstag, und wir gehen damit auch jetzt raus, um eine Phase, wo wir nach innen gearbeitet haben, wo wir intern geschrieben haben, mit unserem wissenschaftlichen Beirat, mit einer renommierten Kanzlei an diesem Gesetz gearbeitet haben. Jetzt gehen wir damit raus und laden die BerlinerInnen ein, aber auch die Fachöffentlichkeit und auch unsere GegnerInnen, uns quasi Feedback zu geben dazu, weil das ist schon ein sehr guter Entwurf, sonst hätten wir ihn jetzt auch nicht heute vorgestellt, aber wir wollen, dass er noch besser wird, und es ist ein schwieriges Unterfangen. Es ist ein großes Projekt, es ist rechtlich kompliziert, und auch wenn wir jetzt überall was stehen haben, was uns überzeugt, was unseren Beirat überzeugt hat, soll es jetzt noch besser werden. Wir werden jetzt so einen Feedback-Prozess machen, diesen Entwurf verbessern. Wir lehnen uns da auch so ein ganz lose, lehnen wir uns da auch daran an, wie auch Gesetze im Parlament diskutiert werden. Also es gibt eine erste Lesung, dann wird es in Ausschüsse verwiesen, da gibt es ExpertInnen-Anhörungen, Verbände-Anhörungen, das machen wir auch. Ich glaube nicht, dass uns die Immobilienlobby wirklich konstruktive Feedback schicken wird, aber wir werden Wir werden jetzt ein halbes Jahr mit diesem Gesetz touren, um es halt, um dann wirklich das, wo es halt noch Verbesserungsbedarf gibt, einzuarbeiten und es dann in ein Paket verschnüren mit dem zweiten Gesetzesteil, mit dem Errichtungsgesetz zur Anstalt öffentlichen Rechts zusammenführen. Dann haben wir die Grundlage, um wieder damit auf die Straße zu gehen. Okay. Das heißt, dieses Gesetz regelt so ein bisschen den ersten Teil, die großen, auch politisch brisanten Fragen, Entschädigung, wer wird vergesellschaftet, wer nicht, warum, was sind die Ziele. Das ist alles in diesem Teil abgehandelt. Heute Morgens ging es raus in die Welt und ich glaube, wir sind sehr froh und auch ein bisschen stolz.
Das kann ich mir gut vorstellen. Hm. Ich würde auch gern noch mehr zum Gesetzentwurf selber erfahren, aber lass uns vielleicht zuerst einen Blick zurückwerfen. Ich hatte es ja schon gesagt, September 21 war... Es war September, ne?
Genau, ja, September 21, heute.
Genau 4 Jahre.
Genau heute.
Also genau heute, ja, vor 4 Jahren, okay. Haben 59% der Berlinerinnen und Berliner für eine Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände gestimmt. Das wurde international gefeiert, richtiger und verständlicherweise. Und man hatte das Gefühl, nach Jahren der eher der Rückschläge hat die Linke oder eine breitere gesellschaftliche Bewegung es geschafft, in die Offensive zu kommen. Seitdem war es aber relativ still um die Vergesellschaftung. Kannst du vielleicht kurz rekonstruieren, was ist eigentlich seit der Abstimmung passiert?
Hm. Ich glaube, da lohnt es sich immer zu unterscheiden, was ist so in der Kampagnenentwicklung passiert und was ist politisch passiert. Weil das, was quasi, warum wir jetzt da stehen, wo wir stehen, kann man am Ende, glaube ich, nur im Zusammenspiel verstehen. Zum Punkt 1, was ist quasi konkret mit der Kampagne und mit dem Vorhaben passiert? Also wir haben natürlich, auch wenn wir intern nicht davon überzeugt waren, dass eine SPD-geführte Landesregierung dieses Vorhaben sofort umsetzt, die damalige Bürgermeisterin, die am selben Tag ja quasi auch die Mehrheit bekommen hat mit der SPD. Franziska Giffey war ja eine erklärte Gegnerin. Das war schon offensichtlich, dass das natürlich jetzt nicht sofort in die Umsetzung geht. Trotzdem haben wir natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten lange darauf hingewirkt, das zu skandalisieren, darauf hinzuweisen etc. Dann statt der Umsetzung hatten wir diese Expertenkommission, was dann für uns auch eine sehr schwierige Entscheidung war, als eine,
wo ihr auch teilgenommen habt.
Ganz genau, das war eine sehr schwierige Entscheidung. Die haben uns nicht leicht gemacht intern, ob wir Teil dieser Kommission sind. Und haben uns danach sehr langen Debatten dann dafür entschieden, haben selber 3 ExpertInnen in die Kommission entsandt und haben quasi von innen heraus probiert, diese Kommission zu begleiten. Das hat, also wir werden erst am Ende der ganzen Geschichte, wenn wir umgesetzt haben, wenn wir am Ende wirklich die Wohnungen vergesellschaftet haben, dann kann man auch zurückblicken und das alles bewerten. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann man sagen, das war nicht ganz schlecht, weil dieser Bericht der Expertenkommission, auch wenn wir uns immer geweigert haben und gesagt, das braucht es eigentlich nicht. Man kann auch andere Wege, wenn man es wirklich politisch wollen würde, kann man andere Wege gehen, um die Fragen zu klären. Es braucht diese Kommission nicht, das ist Verschleppung. Trotzdem haben wir da mitgemacht und der Bericht der Expertenkommission, auch wenn wir diese Kommission nie wollten, war eines der besten Pieces, einer der besten Teile als Grundlage für diesen Prozess, den wir gemacht haben. Das heißt, schon noch eine Zeit lang, jetzt mal unter uns gesprochen und alle draußen, auch schon eine Zeit, bevor wir es angekündigt haben, war natürlich ganz klar, mit dieser Landesregierung wird das nichts mehr. Wir bereiten das vor und schreiben dieses Gesetz selber, diese Kommissionsberichte.
Also noch unter der SPD-geführten Landesregierung.
Genau.
Ja.
Also das kann man nicht genau sagen, wann, also das war auch, das kann man nicht genau sagen, wann genau der Stichtag war. Mhm. Es wurde auf jeden Fall klar. Das ist halt, dann haben wir immer mit dem Plan B gespielt. Die Frage war immer, wann wir das machen. Dann war der gute Zeitpunkt, wir hatten die Kraft. Man muss sich auch immer vorstellen, dass quasi erst mit einer gewissen Bewegungsentwicklung wir die Ressourcen und die Möglichkeiten überhaupt hatten, sowas anzugehen. Also wenn wir, glaube ich, 2018 in der Phase, in der es auch der gesellschaftlichen Linken nicht gut ging, angekommen werden, sagen wir schreiben jetzt ein eigenes Gesetz, wir brauchen dafür 100.000 Euro, können wir uns bitte Geld geben für den Enteignungsgesetz. Ich glaube nicht, dass das funktioniert hätte. Also es brauchte irgendwie ein bisschen diese Bewegungsentwicklung, um dann zu sagen, es gibt genügend Wissen, es gibt diesen Bericht der Expertenkommission, wir haben Standing, wir haben eine politische Erfahrung, let's go, das trauen wir uns jetzt. Und dann sind wir da reingegangen. Politisch ist auf der anderen Seite aber auch noch, glaube ich, wichtig, dass wir natürlich selber als Kampagne immer unseren eigenen Schuh durchziehen und sehr laut und nach vorne gehen und das ist auch gut so. Trotzdem hängen wir ja ab davon, was auch politisch gesamt passiert. Also wir hatten die Wiederholungswahl in Berlin, wo dann am Ende eine CDU-geführte Regierung rauskam. Für die Mieter in dieser Stadt ist alles immer schlechter geworden. Quasi der Mietendeckel wurde gekippt von der Immobilienlobby, verteidigt von der CDU vor Gericht dann, um den zu kippen. Die Angebotsmieten steigen wie wahnsinnig. Und wir haben natürlich auch eine Zeit jetzt erlebt in den letzten Jahren, in der die Antwort der Mietenbewegung nicht so stark war und sehr viel in Ohnmacht gekippt ist. Also ja. das, Das ist so ein bisschen die politischen Rahmenbedingungen, auch die Linkspartei oder andere progressive Kräfte waren in den letzten Jahren, haben jetzt keine Situation hergestellt, in der die Wut der Stadt so ausgeprägt war auf diese Verschleppung, dass man sie hätte zuspitzen können und ohne Gesetz und so viel Druck aufbauen können, um eine Umsetzung zu erzwingen. Deswegen müssen wir den Weg gehen, den wir gerade gehen, in einem eher längerfristig ausgerichteten Weg mit eigenem Gesetz, die politische Stimmung wieder ganz drehen. Und da sind wir jetzt. Und der Ausblick auf die nächste Zeit ist eher ein guter. Und ich freue mich total, dass wir jetzt da sind, wo wir sind, weil die letzten Jahre auch schwierig waren. Also soziale Bewegungen, ich liebe diese Kampagne sehr, aber soziale Bewegungen haben ja auch haben auch das Phänomen, dass sie manchmal nicht so beständig sind und dass wir es geschafft haben, über einen so langen Zeitraum so eine Wissensproduktion zu machen, wo so viel Kraft und Energie reingeflossen ist, ist sehr gut, dass wir diese Phase geschafft haben. Jetzt geht's raus damit und ich glaube, die nächste Phase wird wieder mehr Zuspitzung, mehr Straße, mehr raus und gemeinsam Macht aufbauen und kämpfen. Mhm.
Du hattest die Neuwahl erwähnt, wo die CDU am Ende die Wahl gewonnen hat. Wie habt ihr das intern diskutiert, weil ich meine, 21 war ein Riesenerfolg, also irgendwie auch, sagen wir, so gut oder vielleicht besser als auch die Optimistischen erwartet haben. Und nur 2 Jahre später dreht sich dann der Wind, die CDU gewinnt, obwohl die Mietenproblematik eher schlimmer wird in Berlin. Wie habt ihr euch das intern erklärt?
Ich glaube, es ist also, wir können uns nicht abkoppeln von der allgemeingesellschaftlichen Stimmung. Die schlägt auf die gesamte Mietenthematik und auf die Kämpfe im Mietensektor ein. Und wir waren auf jeden Fall so ein Beispiel, wie man auch kurzzeitig sehr gut mobilisiert und sehr gut organisiert Klassenkämpfe zuspitzen kann, Auseinandersetzungen zuspitzen kann und auch was gewinnen kann. Und trotzdem haben wir halt in der Zeit nicht so viel gewonnen. Und es gab keinen allgemeingesellschaftlichen Windschatten, in dem unser Sieg zu einer Verbreiterung der Kampfmöglichkeiten und zu einer Verbesserung der gesellschaftlichen Ausgangslage für Auseinandersetzungen gekommen ist. Und deswegen war es halt nicht ganz überraschend, dass jetzt nicht unser Erfolg ein paar Jahre später zu einem großen Erfolg der mieterschützenden Parteien wie Linke ohne Berlin, ja auch die Grünen, mit dem linken Flügel der Grünen teilweise geführt hat. Das war jetzt nicht so überraschend. Dass jetzt am Ende die CDU dann gewonnen hat, kann man, glaube ich, eher so in so typischer, auch Medienlogik aufgepeitschter, rassistischer Debatten zu Silvester und der großen kulturkämpferischen Parolen in diesem Wahlkampf auch interpretieren. Und zu dem rabiaten Verlust und dem Scheitern der SPD, die zerrieben wurde zwischen einer etwas kosmopolitischeren CDU und einer Linken und Grünen auf der anderen Seite. Also das war, glaube ich, dann so eine Situation, die da passiert ist. Wir haben ja damals einen Abwahlkampf geführt. Also wir mischen uns ja nicht in allgemeinpolitische Themen so richtig ein, aber haben gesagt, die Blockierer wählen wir ab, die SPD. Da haben wir danach gesagt, das war zwar gut, um auch nochmal zuzuspitzen an vielen Stellen, gut, um nochmal mit unserem Thema rauszugehen, aber das hat nicht funktioniert. Das hat einfach nicht so funktioniert. Davon, der Einfluss war nicht so gering. Da war auf jeden Fall, würde ich jetzt persönlich sagen, da würden vielleicht ein paar Mitstreiterinnen das anders sehen, aber ich würde da persönlich sagen, hat nochmal ein bisschen gezeigt, dass wir an der Wahlurne nicht so stark sind, sondern wir haben unser Thema, unseren Kampf, da sind wir gut drin.
Ja, gut, dann widmen wir uns eurem Thema. du hast gesagt, es kommt jetzt in eine neue Zeit der Zuspitzung. Ihr habt jetzt einen Gesetzesentwurf vorgelegt. Ich habe das auch, also ich habe jetzt auch nicht alle 100 Seiten durchgeblättert, aber ich habe zumindest die Talking Points angeschaut. Vielleicht kurz zusammengefasst, was soll wie verstaatlicht, vergesellschaftlicht.
Nicht verstaatlicht. Ja, nicht verstaatlicht.
Das war auch gewollt als Provokation, aber erklär uns dann, was wird dann passieren?
Das Gute ist, wir konnten eine ganz große Sache, einen ganz großen Teil dessen, was wir immer kommuniziert haben, was uns die politisch wichtigsten Pfeiler sind, in dieses Gesetz überführen. Also wir haben für sehr viele Sachen sehr rechtssichere Lösungen gefunden. Das heißt, ein paar Eckkoordinaten werden bekannt sein. Wir vergesellschaften mit diesem Gesetz alle Konzerne, die mehr als 3000 Wohnungen haben in Berlin. Ausgenommen sind landeseigene Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften, andere gemeinnützige Unternehmen und neuerdings auch kirchliche Unternehmen. Das ist zum Beispiel sowas, wo wir einfach der Rechtssicherheit wegen diese gemeinnützigen Träger auch mit ausgeschlossen haben. Neu bei dieser Frage ist der sogenannte Selbstbehalt. Auch aus Rechtssicherheitsgründen haben wir jetzt im Gesetz anders geregelt, nämlich dass die Konzerne, die zu vergesellschaften sind, oder die Wohnungen von diesen Konzernen, dass diese Konzerne 3.000 Wohnungen behalten dürfen. Und alles nur über den 3.000 wird vergesellschaftet, weil sonst gäbe es ein Ungleichheitsbehandlungsproblem.
Inwiefern?
Naja, wenn quasi ein Konzern, der nur 2.999 Wohnungen hat, würde quasi gar nicht getroffen von der Vergesellschaftung.
Ja.
Und ein Konzern, der 3.100 hat, dem würde alles weggenommen. Das war die alte Regelung.
Ja. Ah ja, okay.
Und jetzt vergesellschaften wir all den Anteil, der über 3.000 ist, und haben diesen Selbstbehalt eingeführt.
Und alle unter 3.000 werden
dürfen
sowieso
sie behalten.
Nicht angetastet.
Genau.
Okay.
Und das ist auch gar nicht so ganz schlecht, weil das ist jetzt eine sehr technische Frage, weil ein paar Wohnungen in den Beständen, die sie haben, die gehen dann in den Selbstbehalt, die will man eh nicht so richtig haben. Das passt dann schon. Mhm. Dazu haben wir dann auch eine ganz gute Regelung gefunden. Das ist ein bisschen so eine Neuerung. Weiterhin ist bekannt, wir entschädigen weit unter Marktwert. Das war der ganz große Brocken, den wir uns in den letzten Jahren gewidmet haben. In Deutschland kann man dann mit Artikel 15 des Grundgesetzes legal vergesellschaften, also per Gesetz vergesellschaften. Das Grundgesetz sieht eine Entschädigung vor, und diese Entschädigung muss eine Interessensabwägung sein zwischen Alteigentümern und der Allgemeinheit. Die Alteigentümer haben das Interesse, möglichst viel Gewinn zu machen. Die Allgemeinheit hat Interesse an günstigen Mieten und bezahlbaren Wohnraum. Es braucht irgendwie im bürgerlichen Recht irgendwie diese Interessensabwägung. Immer unter der Maßgabe, dass eine Entschädigungszahlung aber das Ziel der Vergesellschaftung nicht widersprechen darf. Das heißt, das ist auch der Grund, warum unter Marktwert möglich ist. Wenn man einfach diesen Konzern dieses Geld auszahlen würde, was sie einfach als Marktwert haben, könnten sie sich ja irgendwo anders wieder diese Wohnung kaufen, in Frankfurt, und dort dasselbe Spiel machen. Das heißt, es würde gar nicht diese Konzentration von Macht gebrochen werden, sondern man würde ihnen einfach das ausbezahlen, und jetzt das Ziel der Vergesellschaftung könnte man gar nicht erfüllen, weil mit dieser Entschädigungssumme nach Marktwert kann man keine bezahlbaren Mieten finanzieren. Deswegen Interessensabwägung, aber immer mit im Blick behalten die Ziele der Vergesellschaftung. Und dafür mussten wir uns ein gutes Modell ausdenken, und das ist neu. Wir haben unser altes faire Mietenmodell, was wir sehr gemocht haben, weggelegt. Da waren einige Sachen nicht ganz überzeugend dran, haben ein neues Entschädigungsmodell uns ausgedacht. Das lässt sich ganz grob zusammenfassen mit der Grundregel: Wir orientieren uns an einem sogenannten Sachwertverfahren aus dem, was es schon gibt. Und wir entschädigen reale Leistungen, in Anführungsstrichen. Das heißt, die Leistung, die von irgendwelchen Eigentümern früher in ein Gebäude geflossen ist, in ein Immobilie geflossen ist, wir entschädigen keine Spekulation, die auf dem Boden liegt. Das heißt, unser Entschädigungsmodell geht von zwei Teilen aus. Einmal dem Gebäudewert, das wird voll entschädigt, weil da steckt irgendeine Art von Leistung drin. Das Haus muss ja mal gebaut werden. Und wir entschädigen die Summe an Geld, die es bräuchte, um das Haus in dem heutigen Zustand wieder zu bauen. Beim Bodenwert ist es sehr anders. Die Bodenwerte sind in Berlin seit 2013 komplett eskaliert. Es ist eine komplett disruptive Marktentwicklung aus Rendite und Spekulationsgründen.
Kannst du, also das weiß ich auch, ja. Aber reden wir von einer Verdopplung, Verdreifachung?
Wir reden davon, dass teilweise zwischen 2014 und 2019 pro Jahr zwischen 40% und 70% Bodenwertsteigerung.
Oh ja. Wow.
Pro Jahr.
Okay.
Und das ziehen wir raus, weil natürlich, Bodenwerte sind immer im Kapitalismus ein Wert auf irgendwie potenzielle Einnahmen. Aber es gibt normale Bodenwertentwicklungen und es gibt komplett eskalierte Bodenwertentwicklungen, und die cutten wir. Und wir schreiben den Bodenwert, die Bodenrichtwerte von 2013 mit einer ungefähr durchschnittlich angemessenen Wertsteigerung fort und cutten diese Explosion der Bodenwerte raus und entschädigen diese nicht mit. Das zusammen ergibt Entschädigungswerte, die bei 40% bis 60% im Schnitt der Marktwerte liegt. Und das ist deutlich weniger als die großen kolportierten Summen von zweistelligen Milliardenwerten, 30, 40 Milliarden. Danach entschädigen wir nicht. Deutlich unter Marktwert entschädigen wir mit unserem Modell. Wir nennen das deswegen das Fair- und Bezahlbar-Modell für die Entschädigung. Und die ganz wichtige Info, die bleibt weiter behalten. Wir mussten das technisch ändern, haben ein neues Modell, was jetzt sehr rechtssicher ist. Aber diese Entschädigungssumme lässt sich aus den Mieten über 100 Jahre refinanzieren. Also der Berliner Landeshaushalt wird nicht extra belastet durch die Entschädigung, keine extra Schulden für diese Entschädigung, was unsere Gegner dann nutzen könnten, um dagegen zu mobilisieren, sondern wir geben den Konzernen Schuldverschreibungen. Das heißt, ein Recht oder ein Papier, wo draufsteht, sie kriegen in den nächsten 100 Jahren diese Summe ausbezahlt. Und das strecken wir über einen extrem langen Zeitraum. Und dann können wir das ausbezahlen. Und der letzte wichtige Punkt vom Inhalt ist, wir haben einen kompletten, wie gesagt, so Masterplan, ein Rezept für den Ablauf mit reingeschrieben. Wir regeln per Gesetz, was am Tag 1 nach der Annahme dieses Gesetzes passieren muss. Wir haben Fristen reingeschrieben, eine Übergangsphase. Wir haben quasi auch Möglichkeiten von Sanktionierungen reingeschrieben. Da kann ich nochmal mehr erzählen, wenn das von Interesse ist. Um wirklich per Gesetz auszuschließen, dass die nächsten Regierungen oder die Verwaltungen alle möglichen Blockaden uns auch in den Weg schmeißen. Das sind die drei großen Punkte, die da mit drin stehen, die interessant und neu sind.
Ich meine, damit stellst du quasi meine nächste Frage für mich. Ich wollte auch gerade fragen, also gehen wir davon aus, die Kampagne ist erfolgreich, man kriegt nochmal die 200.000 Unterschriften, gewinnt eine Wahl. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass die großen Immobilieneigentümer dann sich hinlegen und sagen, okay, wir haben verloren. Also da denke ich, kann man trotzdem mit Jahren von gerichtlichen Auseinandersetzungen rechnen. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Welche Mechanismen kann es geben, um diesmal vielleicht oder hoffentlich wirklich dann am Ende zu vergesellschaften?
Ja, also man muss trotzdem zuallererst mal sagen, eine absolute Sicherheit hat man nie. Also alles, was geht übers bürgerliche Recht, wir sind im Bereich der Legalvergesellschaftung, das haben wir extrem politisiert, das ist super, aber ganz sicher sein kann man sich nie. Aber wir haben alles probiert reinzuschreiben, was man reinschreiben kann, um so die ersten Überlegungen, die man sich so anstellt, wie man das verschleppen könnte, um das abzuwenden. Also einmal diese Übergangsfrist, wo weiter die Konzerne für die Bewirtschaftung verpflichtet sind, das haben wir reingeschrieben, dass die dauert maximal 18 Jahre. Wir haben reingeschrieben, dass wenn in der Verwaltung Blockaden sind von irgendwie SPD-nahen Spitzenbeamten oder so, dass man da dann dagegen vorgehen kann und das erzwingen kann, etc. pp. Diese ganzen Fristen und Regelungen haben wir reingeschrieben. Wir haben ein sehr anwendungsfreundliches Gesetz geschrieben, das auch vielleicht jetzt für eine progressive Kampagne ist ein bisschen überraschend, aber wir haben uns sehr viel Mühe dabei gegeben, möglichst pragmatische und anwendungsorientierte Lösungen zu finden, weil wir wollen ja auch nicht ein ganz tolles Modell für eine Entschädigung haben, das dauert aber 10 Jahre anzuwenden. Unser Modell ist so gebaut, dass man halt das auch wirklich anwenden kann. Eine Bewertung dauert nach unserem Modell keinen ganzen Tag von einer Immobilie, das kann schnell vonstatten gehen. Das haben wir uns alles überlegt, haben das reingeschrieben. Natürlich werden sich die Immobilienkonzerne dagegen wehren, das funktioniert erst, nachdem es in Kraft getreten ist. Also vor allem die Immobilienkonzerne können erst klagen, wenn es wirklich in Kraft getreten ist. Und unser Gesetz wenn es angenommen wird, wird es ab dem Tag wird vergesellschaftet. Dann ist formell sind die Wohnungen vergesellschaftet, während der Interimsphase werden sie noch bewirtschaftet von den alten Konzernen. Also quasi aber dann
am Tag nach der Abstimmung.
Offiziell, wenn es im Amtsblatt veröffentlicht wird, das Gesetz dann. Aber ja, man kann das zusammenfassen und sagen, wenn die Berliner das annehmen oder wenn das Parlament das sich zu eigen macht vorher, dann findet das statt und dann sind diese Wohnungen vergesellschaftet. Mhm. Und dann passiert noch natürlich ein langer Verwaltungsprozess, die Festsetzung der Entschädigungshöhe etc. pp. Aber formal sind dann die Wohnungen vergesellschaftet. Und dann können natürlich die Einzelkonzerne klagen. Und dann sind wir der Überzeugung, dass unser Gesetz das sehr gut austariert und sehr gut macht. Eine absolute Sicherheit hat man einfach nie. Wir haben alles gegeben, was man dafür machen kann. Und dem Stand zu halten, was quasi an Gegenkampagnen kommt und was an schmutzigen Tricks kommt von den Konzernen, das können wir vor allem politisch auch. Also alles, was geht, steht drinne. Das Gesetz ist so gut es geht. Alle Schlupflöcher sind so gut es geht gedeckt. Aber da muss man sagen, Haken dran. Der ganze Rest von Abwehr, von Stimmungsmache, die von den Konzernen kommt und der Gegenwehr müssen wir politisch entgegensetzen. Und das dann, glaube ich, einfach Kampagnenaufbau, Machtaufbau und den Radius vergrößern, der eine Stimmung macht von es ist an der höchsten Zeit, Wohnraum dem Markt zu entziehen. Und damit fangen wir damit an. Das ist quasi der Einstieg in den Ausstieg vom Wohnen mit Markt. Und das ist an der Zeit. Und dann sehe ich auch, dass ein Bundesverfassungsgericht oder andere Gerichte da dann nichts dagegen zu sagen haben.
Ja, du hast gerade von Machtaufbauen gesprochen. Vielleicht können wir auch ein bisschen über den politischen Fahrplan der nächsten Monate. Also du meintest, zuerst holt ihr auch so von der Öffentlichkeit und gerne auch von den Immobilienspekulanten, sollten sie gerade zuhören, Feedback ein. Dann müsste es aber auch nochmal darum gehen, ganz, ganz viele Unterschriften einzusammeln, nehme ich an. Ihr habt ja bei der letzten Kampagne oder bei der letzten Abstimmung eine wirklich sehr beeindruckende stadtweite Kampagne entfaltet sozusagen. Jetzt war aber 4 Jahre lang Stille. Glaubst du, dass man eine ähnliche Dynamik, einen ähnlichen Enthusiasmus nochmal entfachen kann?
Ja, aber ich muss vorher nochmal widersprechen, es war nicht ganz stille. Wir haben uns natürlich ein bisschen zurückgezogen aus den ganz großen, knalligen Bildern, aus den ganz großen, kampagnenorientierten Inszenierungen und Strategien. Aber wir haben uns in den letzten Jahren neben dem großen Standbein Gesetzschreiben auch ein bisschen auf unsere Wurzeln zurück entsonnen. Deutsche Wohnen und Co. Enteignen ist entstanden aus einer Mieterinitiative 2017, 18, die MieterInnen dabei unterstützt hat, sich gegen illegale Nebenkosten zu wehren mit klassischen Organizing-Ansätzen. Da kommen wir her, da sind wir ein bisschen zurückgegangen. Wir haben in den letzten 2 Jahren ein sehr umfangreiches Organizing-Projekt mit aufgebaut. Unsere Kiez-Teams sind mittlerweile in 9 Siedlungen unterwegs und bauen und helfen MieterInnen dabei, sich zu wehren gegen die Machenschaften der Konzerne. Und das ist natürlich kleinteiliger, das ist weniger in der Presse, aber das ist für so unsere permanente Strategie, die so ein Spiel ist zwischen Mobilisierung und Organisierung, sehr wichtig. Und deswegen fanden wir es auch nicht schlimm, dass es weniger präsent war. Aber das ist erstens passiert und zweitens ist das die Grundlage für den nächsten Anlauf. Weil quasi, ich glaube, wenn man zurückguckt auf 2021, muss man sagen, einige Sachen haben wir, glaube ich, ganz klug gemacht in der Inszenierung, aber quasi die Verankerung in der Stadt und die Sympathie der BerlinerInnen und von denjenigen, die mit Deutsche Wohnen und Co. enteignen, zu Mietenaktivisten wurden, zu EnteignungsbefürworterInnen wurden. Das war der große Erfolg. Also man hätte gar nicht als zivilgesellschaftliche Initiative diese Choreografie, dass überall in der Stadt auf einmal Leute sich Westen anziehen und überall sind Leute und sammeln und machen Wahlkampf, hätte man gar nicht richtig planen können. Die Unterstützung und die Verbreiterung ist das große Pfund, was die Grundlage dafür ist. Und die Wege, die wir jetzt gegangen sind, sind halt die Grundlage für den nächsten Schritt. Und deswegen, und weil das auch gut funktioniert und wir weiterhin 14 Kiez-Teams haben, 9 Organizing-Projekte mittlerweile, hunderte Leute, die jetzt vielleicht nicht jeden Tag immer noch am Start sind in der Weste, aber sehr häufig, das ist die Grundlage, womit es jetzt losgeht. Und ich glaube, dass also wir gehen jetzt mal Schritt für Schritt voran und ich glaube, dass wir auf dem Weg hin zum nächsten Volksentscheid noch mal ein paar sehr spannende Momente haben werden, wo wir austesten können, wie stark sind wir gerade, wo steht die aktuelle Debatte, wo steht die aktuelle Auseinandersetzung, weil eins ist jetzt sehr klar, mit diesem Gesetz haben wir uns zurückgemeldet für die große Öffentlichkeit, das Thema der Enteignungsfrage, der Vergesellschaftungsfrage ist wieder sehr weit oben auf dem Tableau, nächstes Jahr ist Wahl in Berlin, wir haben unseren Plan, der heißt, alles muss man selber machen. Wir machen einen Gesetzesvolksentscheid. Wir ziehen es bis zum Ende selber durch. Dafür haben wir unser Gesetz. Aber auf dem Weg gibt es noch eine ganze Menge von spannenden Momenten, an denen wir quasi die Frage von, wie löst man die Mietenkrise, sehr klar auf diese Frage spitzen können. Zum Beispiel nächstes Jahr. Und da wird es dann, glaube ich, sehr spannend, weil wir werden, wenn wir nächstes Jahr mit dem zweiten Teil fertig werden, dann die erste Sammelphase anmelden werden, sind wir mitten im Wahlkampf und dann wird die Frage von Vergesellschaftung neben den anderen Vorschlägen mit obendran sein. Und dann stelle ich mir eine Debatte um die Zukunft dieser Stadt und eine Auseinandersetzung schon mal sehr anders vor. Und dann gehen wir danach den nächsten Schritt.
Und das heißt, auch nach der Abgeordnetenhauswahl könnte das auch theoretisch dazu kommen, dass es auch günstigere politische Verhältnisse innerhalb des Abgeordnetenhauses zum Beispiel gibt.
Genau, wir vertrauen da überhaupt nicht drauf. Also wir machen uns keine Illusion, dass wir jetzt den Shortcut irgendwo nehmen können oder vertrauen darauf, dass das einfach dann unser Gesetz nimmt und die Umsetzung sofort ermöglicht. Gleichermaßen schauen wir das mit sehr großem Interesse an und werden uns da sehr hart einmischen. Wir haben ja mittlerweile zwei Landesparteien, die in Berlin aktuell, zumindest solange sie in Oppositionszeit sind, sehr stark für die Umsetzung werben. Das ist die Linkspartei in Berlin, aber auch die Grünen mit dem neuen Spitzenkandidaten Werner Graf, der nicht mehr die Hemmungen hat, das auch proaktiv in die Welt zu tragen. Wir haben eine sehr gerade starke Veränderung der politischen Landschaft. Also die SPD, die Giffey-Ära ist vorbei. Wir haben einen neuen Spitzenkandidaten, der zwar nicht als der große sozialdemokratische Reformer auftritt, aber wir haben eine neue Phase. Und dann gucken wir mal, was im nächsten Jahr passiert. Es sind auf jeden Fall günstige Situationen und wir nehmen jede Möglichkeit mit, dafür zu kämpfen und zu werben, dass die Lösung nicht ist, mehr bauen, bauen, bauen in dieser Stadt und irgendwelchen Immobilien Heinis Geld dafür in den Rachen zu werfen, in irgendwelchen Bündnissen, sondern Eigentumsfrage stellen und eine 4 Millionen Wohnungen zurück in öffentliches Eigentum zu holen. Mhm.
Du hast gerade, jetzt will ich eigentlich gleichzeitig zwei Fragen stellen, aber ich meine, du hattest mir ja widersprochen, als ich von Verstaatlichung gesprochen habe. Das war ja auch ein bisschen als Provokation gemeint. Und der Begriff Vergesellschaftung ist eigentlich seit dieser Kampagne, seit eurer Kampagne, vielleicht auch ein Stück weit davor, in sehr in Mode gekommen in linken Diskursen in Deutschland. Es gab auch vor ein paar Jahren das Buch von Sabine Nuss über Vergesellschaftung. Wie würdest du unterscheiden zwischen einer Vergesellschaftung und einer Verstaatlichung? Was ist da die Quintessenz? Und warum kann das aus deiner Perspektive so ein Einstiegsprojekt sein für eine breitere Transformation?
Der große Unterschied ist, bei einer Vergesellschaftung vertraut man nicht darauf, dass eine staatlich-technokratische Verwaltung von Infrastrukturen, Gemeingütern wie auch Wohnen unbedingt die Interessen der Arbeitenden, der MieterInnen im besten Sinne abdeckt. Deswegen, statt zu sagen, wir verstaatlichen einfach nur und dann haben wir eine staatliche Verwaltung von Infrastrukturen oder Wohnen, vergesellschaften wir und bringen es in Gemeinwirtschaft mit verschiedenen Formen von starken Mitbestimmungsmöglichkeiten. Beim Wohnen ist es total sinnvoll zu vergesellschaften, indem man MieterInnen weitreichende Mitbestimmungsrechte gibt. Wenn man in anderen Bereichen guckt, zum Beispiel wenn man jetzt Sachen im Energiesektor sich angucken würde, kann man sich auch vorstellen, dass eine Vergesellschaftung mit starker ArbeiterInnen Mitbestimmung auch gegen so einen staatlichen Technokratismus gut vorangehen kann. Also Vergesellschaftung ist der Dreiklang zwischen einem Eigentumsübertrag, Demokratisierung und einer zwingenden Verpflichtung von Gemeinwohl statt Profit. Und die Deutsche Bahn ist das beste Beispiel. Die bleibt bei Punkt 1 stehen, Staatseigentum, also kein Privateigentum. Punkt 2 und 3, also Gemeinwohlorientierung und Demokratisierung, ist bei der Deutschen Bahn überhaupt nicht der Fall. Und wir sehen, was passiert ist. Das ist die große Differenz. Und der strategische Vorteil, also einmal ist es sinnvoll, die Eigentumsfrage zu stellen. Man sieht es an Berlin, warum. Wir sehen, was diese Konzerne mit unserem Wohnraum machen. Aber mit der Vergesellschaftung schaffen wir nicht nur bezahlbare Mieten, sondern wir transformieren grundlegend die Art und Weise, wie Wohnraum in Berlin verwaltet wird und wie damit umgegangen wird und wie das bewirtschaftet wird. Und das ist ein Fingerzeig darauf, welches transformative Potenzial in Vergesellschaftung steht. Weil es ist als Strategie so spannend, weil mit Vergesellschaftung man so ein bisschen, wenn man es theoretisch nennt, im Staat um den Staat kämpft. Also zum Beispiel unsere AÖR oder wo die Struktur, wo wir das rein überführen, diese 240.000 Wohnungen, die wird in Landeseigentum sein. Das ist eine Anstalt öffentlichen Rechts. Das ist halt, die BVG ist auch eine Anstalt öffentlichen Rechts. Aber mit einer klaren Gemeinwohlorientierung, die wir im Gesetz festschreiben, einem Reprivatisierungsverbot und einer total starken Mitbestimmung von denjenigen, um die es geht, den MieterInnen in dieser Stadt, quasi probiert man halt den Staat im Kapitalismus so weit es geht einzuhegen oder so weit es geht im Staat gegen den Staat so ein bisschen zu kämpfen oder dagegen zu sein und über so starke Mitbestimmungsmöglichkeiten, um halt aus den Fehlern zu lernen, die Linke gemacht haben in den 2000ern oder in den 90ern, wo man einfach auf einen Staat vertraut, der genau in der parlamentarischen Demokratie ja immer wieder Regierungswechsel kennt etc. Das war das große Learning, auch explizit in Berlin, wo ja massenhaft Wohnungen verkauft wurden, als dann wieder Austerität angesagt war. Und deswegen sagen wir, Vergesellschaften ist der Schlüssel, Artikel 15 ist die Möglichkeit dazu, um langfristig, dauerhaft Teile des Berliner Wohnungsmarktes, Teile von Wohninfrastrukturen dem Markt zu entziehen und abzusichern und so ein bisschen so ein Gegengewicht zu schaffen gegen die profitorientierte Verwertung rundherum.
Mhm. Ich meine, du wirst von mir kein Gegenargument bekommen, dass eine Demokratisierung der Daseinsversorger eine positive Sache ist. Ich würde aber gerne noch fragen, es wird oft in der Debatte, in der Wohnungsdebatte oder Wohnendebatte in Berlin, aber auch bundesweit, ein Dissens oder ist ein Konflikt herbei geredet zwischen eurer Position, Vergesellschaften, öffentliches Wohnen etc. auf der einen Seite und Bauen, Bauen, Bauen von FDP und Immobiliensektor auf der anderen Seite. Jetzt ketzerisch gefragt, könnte man nicht auch ein bisschen von beidem machen, wenn wir demokratische Wohnungsgesellschaften zum Beispiel haben? Dürfen sie dann nicht auch ein bisschen bauen? Wäre das nicht auch ein Teil der Lösung? Ja. Oder könnte es ein Teil der Lösung sein?
Ganz kurz Vorschub, es war eine sehr lustige Situation. Heute Morgen bei der Pressekonferenz hat die FDP eine Gegendemo angemeldet.
Aha.
Ja, 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 sie waren mit neun Leuten und einem Transparent, wo ist ein Transparent, das kennen wir schon 2018. Die FDP in Berlin hat nicht mehr das Geld, neue Transpis zu drucken und hatte von 2018er Transparent Bauen statt Klauen drauf und waren mit 8 kleinen Hansens, also anscheinend der ganze Landesverband von dieser Kleinstpartei. Davor, das war, hat alle sehr amüsiert. Dass die immer noch da sind. Und ich glaube, man muss zu dieser Bauen-Frage Nein aber sagen, weil das, worum es geht, löst es nicht. Also uns wird vorgeworfen immer, mit dieses Gesetz baut keine einzige Wohnung, ja soll es auch nicht. Das ist kein Baugesetz, sondern es ist ein Gesetz zur Eigentums, zur quasi grundlegenden Transformation der Eigentumsordnung auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Und das erfüllt es sehr gut. Natürlich braucht Berlin eine Art von Neubau. Und weil Zuzug, weil es gibt große Fluchtbewegungen auf der Welt, wir haben eine sehr attraktive Stadt und die Stadt verändert sich, wir brauchen Neubau, aber der kann nicht, also dann ist einfach die Frage, was wird da gebaut und zweitens, wie wird das finanziert, was da gebaut wird. Natürlich braucht es Neubau und ich finde, was da gerade vorgelegt wurde von teilweise auch der Linkspartei mit diesem kommunalen Wohnungsbauprogramm, wo man die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften mit dem Eigenkapital ausstattet, um dauerhaft günstige Wohnungen zu bauen, das geht in die richtige Richtung. Die Bestandsmieten stark zu belasten, weil man aus diesen Einnahmen Neubau finanziert, ist keine gute Idee. Das sehen wir gerade, wohin das führt. Man muss irgendwie es hinbekommen, dass alle in der Stadt, vor allem die, die sehr viel besitzen, daran beteiligen, Neubau zu finanzieren, den man braucht. Deswegen würde ich sehr gerne die Vergesellschaftungsfrage nicht extra noch belasten mit der Neubaugeschichte. Da gibt es von anderen Akteuren ganz gute Ideen. Und ganz konkret die Anstalt öffentlichen Rechts, die wir errichten werden mit der Vergesellschaftung, die wir Gemeingut Wohnen nennen, die wird auch bauen können. Zum einen ist es aber so, diese Anstalt öffentlichen Rechts speist sich ja aus den Immobilien, die wir vergesellschaften, von den großen Konzernen. Und die haben gar nicht so viel Bauland. Das ist auch eine Neuerung im Gesetz. Wir hatten im 2021 noch gesagt, wir vergesellschaften das freie Land, das freie Bauland mit von den Konzernen. Uns dagegen entschieden, weil dann hätten wir eine extra Entschädigungsregelung dafür finden müssen. Und je mehr man neu macht, desto mehr kann man Fehler machen. Deswegen haben wir uns dagegen entschieden. Das heißt, das machen wir nicht mehr. Aber es ist auch kein Problem, weil die haben gar nicht so viel. Die wollen ja nicht bauen. Die haben ein Geschäftsmodell, was überhaupt nicht auf realen Neubau machen aus ist, sondern einfach auf finanzmarktorientiertes Auspressen, soweit das halt geht, von den MieterInnen. Und deswegen ist es so, die AOR wird gar nicht so viel Möglichkeit haben zu bauen. Irgendwann kann man dann mal auch gucken, ob das nochmal eine Frage wird und dann werden die MieterInnen da ein großes Wort mitzureden haben. Aber die große Neubaufrage wird damit nicht gelöst und das ist auch gut so.
Verstehe. Vielleicht noch eine letzte Frage, weil nicht nur Berliner und BerlinerInnen uns zuhören. Gut, Berlin ist natürlich hat einen besonderen Status, nicht nur als Hauptstadt, aber vor allem auch als Staatsstadt. Da hat man auch Befugnisse als Landesregierung, die man in anderen deutschen Großstädten nicht hat. Trotzdem, die Mietenproblematik betrifft nicht nur Berlin. Die Situation ist in München, in Hamburg, in Köln, Düsseldorf genauso schlimm. Glaubst du oder hoffst du, dass auch das Berliner Beispiel woanders Schule machen kann?
Ja, natürlich. Ich bin sehr davon überzeugt, dass die allgemeine Richtung von Vergesellschaftung eine sehr gute Richtung ist für politische Auseinandersetzungen, für die Lösung der Wohnungsfrage. Das auf jeden Fall. Man muss sich aber sehr konkret angucken, wo ist was das vordringlichste Problem für MieterInnen. Und zum Beispiel, wir haben ja dieses Problem mit diesen riesigen finanzmarktorientierten Wohnungsbaukonzernen in Berlin total stark. In Leipzig gibt es auch große Bestände von diesen großen Konzernen. In Hamburg schon ein bisschen weniger. Es gibt ja auch noch andere Vermieterklassen, die Mieten nach oben treiben. Und ich finde, man muss sich dann in jeder Stadt, in jeder Region schon genau angucken, was ist das beste politische Mittel, mit dem man am weitreichendsten eingreifen kann ins Profitgefüge von VermieterInnen, die mit der Miete von unserem Zuhause Gewinn machen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass in einzelnen Städten, in denen es eine ganz andere Wohnungsmarktstruktur gibt, jetzt eine quasi so ein starker Eigentumseingriff erstmal nicht die beste Idee ist, sondern auch ein sehr überzeugender Mietendeckel in diese Richtung sehr stark das Profitinteresse oder die Profiterwartung rauscutten könnte. Mhm. Grundsätzlich, glaube ich, ist aber für eine progressive Bewegung, für eine linke Bewegung, die langfristige Perspektive von Grundbedürfnisse, vor allem Wohnen, muss einer Verwertung entzogen werden. Da ist die Vergesellschaftung eigentlich das langfristige Mittel. Und deswegen sollten wir auf Grundlage dieses Gesetzes gerne in allen möglichen Orten weiter überlegen, wie kann man das adaptieren, wie kann man das politisch dann auch erkämpfen, was ist da sinnvoll. Aber wo müssen wir gucken, wo fangen wir gerade an, weil wir müssen einfach ja schnell zu Erlösungen kommen, weil die Mietenkrise ist wirklich unerträglich für viele MieterInnen, egal wo. Mhm.
Das klingt alles ermutigend und sehr aufregend, Justus. Und ich bin mir sicher, dass die Kampagne in den nächsten Monaten öfters bei uns Thema sein wird. Aber danke schon mal für das Gespräch. Für euch, alle, die sich noch weiter in das Thema vertiefen möchten, wir werden nächste Woche mit Ralf Hofroger sprechen. Ralf ist sowohl Historiker der Deutschen Linken als auch Aktivist bei Deutsche Wohnen und hat ein neues Buch geschrieben, das Laute Berlin, über genau diese Kampagne, ihre Vorgeschichte, ihre mögliche Zukunft. Da werden wir nochmal ein bisschen tiefer in die historical Entwicklungen sozusagen gehen, um dann nochmal Ausblick auf die Zukunft zu werfen. Wie jede Woche die Erinnerung von mir, dieser Podcast wird herausgegeben von Jacobin. Wenn ihr den Podcast möchtet, wenn ihr unsere Artikel im Internet gerne liest und wollt, dass wir noch lange existieren, bitte überlegt dich, ob du ein Abo abschließt auf jacobin.de/abo. Bis zur nächsten Woche.